Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
Hier ist Mir san Tier und heute am Podcast-Mikrofon bin ich, Tina Gentner. Aber eigentlich müsste ich noch viele, viele weitere nennen, ohne die alle diese Podcast-Folge gar nicht zustande gekommen wäre. Ihr Fans und Follower vom Tierpark und vom Mir san Tier Podcast. Ihr habt uns nämlich Fragen geschickt. Fragen zum Tierpark Hellerbrunn, zu einzelnen Tieren, Fragen zum Stand von Veränderungen und Anlagen. Und wir werden heute versuchen, in den nächsten gut 25 Minuten diese Fragen zu klären. Das reicht vom Lieblingsplatz des Tierparkdirektors bis zur Frage, wo sind eigentlich die Pinguine im Moment? Von der Frage, welche Tiere eigentlich am schwierigsten zu pflegen sind, bis zu Artenschutz- und Naturschutzprojekten hier in Hellerbrunn. Wie werden die zum Beispiel ausgewählt? Ich freue mich drauf, diese Fragen alle zu klären und bin deshalb gleich mit Tierparkdirektor Rasim Baban am Podcast-Mikrofon verabredet. Und dazu kommt auch noch Carsten Zehrer, zoologischer Leiter hier in Hellerbrunn. Ich habe sie zur Baustelle bestellt, zur Baustelle der Dschungelwelt. Ein Thema, das euch brennend interessiert und deshalb legen wir da auch gleich los.
Mir san Tier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Diese Folge wird präsentiert von Nui Ice Cream Adventure, offizieller Sponsor des Münchner Tierparks Hellerbrunn.
Ja, vor gut einem halben Jahr waren wir schon mal hier mit Folge 101. Da hast du uns, Rasim, erzählt, was 2024 alles auf dem Zettel steht hier in Hellerbrunn. Eben auch die Dschungelwelt. Es ist schon ein bisschen vorangegangen, oder?
Ja, genau. Also der Abbruch ist jetzt endlich durch und jetzt wird wieder aufgebaut. Also wir sehen hier gerade die Betonwände, die jetzt nach oben wandern. Hier wird gerade die Schale im Hintergrund gestellt. Wir bauen jetzt wieder auf, nachdem wir ordentlich abgerissen haben. Und dann werden nur asiatische Tiere einziehen. Aber ich werde nicht verraten, welche.
Ja, ich weiß, ich glaube, seit einem Jahr lang reden wir an dich hin, dass du was verrätst. Aber wir haben ja heute noch jemanden hier am Mikrofon. Vielleicht komme ich da besser durch. Carsten Zehrer ist auch bei mir. Hallo, Carsten.
Hallo, Tina.
Tiere, wo sind sie denn eigentlich im Moment? Pflanzen, haben wir noch ein paar hier drin? Da wurden wahrscheinlich auch ein paar verlegt, aber die Tiere auf jeden Fall. Wo sind sie denn?
Ein Großteil der Tiere ist tatsächlich in andere zoologische Gärten umgezogen. Ein paar Tiere, die vielleicht noch bekannt sind aus der Dschungelwelt, wie zum Beispiel die Manule, sind ja auch weiterhin zu sehen in Übergangs- oder Ersatzanlagen.
Die sind neben den Luchsen, oder? Ich meine, mich zu erinnern, ich habe die bei den Luchsen gesehen.
Richtig, sie sind neben den Luchsen, sie präsentieren sich da auch ganz toll, fühlen sich sehr wohl, aber ein Großteil der Tiere aus der alten Dschungelwelt in Anführungsstrichen sind in andere Zoos abgegeben worden, weil wir einfach auch nicht den Platz haben, die während der Bauzeit, selbst wenn sie denn nach Fertigstellung dort wieder einziehen sollten, weiter hier zu pflegen.
Wenn du das so vorsichtig sagst, das heißt, ein paar kommen zurück, ein paar nicht?
Ich glaube, wir haben schon mal verraten auch, dass die Fischkatzen auf jeden Fall wieder einziehen werden. Und ansonsten, der Schwerpunkt wird auf Asien liegen.
Also ich habe hier, die Frage ist nicht von mir, ich habe die Frage von unseren Fans und Followern geschickt bekommen. Wann wird das Dschungelhaus fertig und wer zieht ein? Wann, da frage ich jetzt einfach mal bei Rasim Baban nach.
Wir gehen davon aus, dass wir im Sommer nächsten Jahres hier die Eröffnung haben. So sind jetzt die Pläne, wenn jetzt nicht noch irgendwas ganz Gravierendes dazwischen kommt.
Okay, also wir hoffen mal auf Sommer 2025 und Carsten nochmal an dich. Und wer zieht ein? Die Frage ist nicht von mir.
Ja, wir haben natürlich eine Liste mit Tierarten, die wir dort zeigen wollen. Da sind wir auch in der Feinabstimmung gerade mit den Kolleginnen und Kollegen in anderen Zoos, die diese Tierarten dann zu uns abgeben werden. Und ich verrate auch, glaube ich, nicht zu viel, wenn ich sage, dass in die große bepflanzte Halle dann auch wieder Vögel zum Beispiel einziehen werden.
Da habe ich auch eine passende Frage zu, nämlich kommen in die Dschungelwelt wieder kleine Papageien rein?
Die Frage zielt wahrscheinlich in Richtung der Loris, die hier einmal drin waren. Die sind so ein bisschen die Frage auch eigentlich, die Loris, weil wir genau schauen müssen, ist das eine Vogelart, die vielleicht andere Vögel, die wir dort eher sehen, stört beim Brutgeschäft oder so. Manche Lori-Arten sind jetzt auch nicht unbedingt so pfleglich zu den Pflanzen. Also das ist tatsächlich eine Frage, die ich noch überhaupt nicht zu 100% jetzt mit Ja oder Nein beantworten kann.
Also man hört wirklich im Hintergrund, es ist viel los. Wir stehen sozusagen am ehemaligen Außengelände von Max und Benny. Da war ein Wassergraben. Es sieht jetzt alles ein bisschen trockener aus. Bleibt es draußen Landfläche oder kommt hier auch wieder ein Wassergraben hin? Rasim, du als Architekt.
Hier war mal eine Glasbalustrade, sieht man hier vorne. Und die ist jetzt abgebrochen und das hat einen Besucherantritt. Das heißt, wir werden die Besucher noch weiter in die Außenanlage hinein geleiten können, sodass man eigentlich de facto über dem Wassergraben dann steht. Also wir haben hier eine begehbare Anlage für ganz spannende Tiere, die ich nicht verrate.
Okay, ich habe es begriffen, da geht gar nichts, aber wir probieren es einfach immer wieder. Irgendwann knickt ihr vielleicht dann doch ein. Mich würde noch interessieren, Carsten, frage ich dich jetzt mal. Wir haben schon mitbekommen, also Tiere sind umgezogen, kommen vielleicht wieder andere dazu. Wie ist das denn mit den Pflanzen? Da sind ja jetzt noch viele drin. Die packen das, auf die muss man jetzt ein bisschen aufpassen oder sind da auch welche umgezogen und jetzt gerade woanders?
Das ist tatsächlich die große Herausforderung, für die sich unsere Gärtnerei gerade wappnet oder auch schon jetzt im ersten Baujahr gewappnet hat, denn es muss natürlich eine gewisse Wärme im Winter auch gegeben sein für die Pflanzen. Und da wir ja die Haustechnik, Belüftung etc. komplett stillgelegt haben, darf es natürlich auch nicht allzu heiß sein in den Sommermonaten. Und das Ziel ist wirklich, die ganz großen, jetzt schon über viele Jahre gewachsenen Pflanzen auch zu halten und dann auch in der neuen Halle integrieren zu können.
Kann ich vielleicht noch ein bisschen ergänzen? Man sieht, von draußen reinschaut, sieht man die großen Fikusbäume. Und man sieht, dass sie im oberen Viertel total braun sind. Das ist einfach so, weil da sich die Hitze so dermaßen jetzt unter dem Kuppeldach gestaut hat, dass die Blätter da verbrannt sind. Aber das ist nicht schlimm. Der große Vorteil von tropischen und subtropischen Pflanzen ist, die haben eine unheimlich hohe Regenerationsphase. Das heißt, die kann man einkürzen und dann treiben die wieder neu aus. Im unteren Bereich sieht man das auch teilweise, haben die Gärtner schon zurückgeschnitten und da kommt das neue Grün schon raus. Das Ganze ist natürlich ein bisschen eingestaubt und deswegen werden die auch regelmäßig immer mit Wasser abgesprüht, damit der Staub sich da nicht so verfestigt.
Unglaublich. Also ich glaube, ich bin jetzt das dritte Mal auf der Baustelle und jedes Mal ist es spannend und mir fallen noch neue Dinge ein, die sowas so kompliziert machen. Ich habe zum Beispiel bei euch in diesem Bautagebuch gelesen, dass es so kompliziert war, hier Bauschutt rauszuholen, dass als das Besucherplateau abgetragen wurde, dass das einzeln mit Eimern rausgetragen werden musste.
Ja, wir arbeiten ja im Dschungel. Da kann ich ja nicht mit der Planierraube reinfahren. Dann hätten wir das mit den Pflanzen schnell erledigt. Nee, teilweise müssen wir hier wirklich so mit Schubkarren und Eimern arbeiten. Es ist halt einfach in einem bepflanzten Gebäude, muss umgebaut werden. Ja, das ist schon eine Herausforderung.
Also, ihr werdet von uns garantiert hören, wann es hier weitergeht und natürlich dann auch, wann endlich eröffnet wird. Bisher ist der Plan Sommer 2025. Die Frage nach Lieblingsplätzen gab es auch von unseren Fans und Followern. Vielleicht machen wir uns einfach mal auf den Weg zu deinem Lieblingsplatz. Du verrätst ihn vielleicht noch gar nicht, Rasim, aber wir machen uns mal auf den Weg dahin. Hast du was im Kopf?
Ja, da ist immer was los. Im Sommer schön schattig und im Winter ist es ein Eisdom.
Ah, okay. Also vielleicht habt ihr auch schon eine Idee. Wir begeben uns mal auf den Weg dahin und können unterwegs, glaube ich, noch vielleicht eine ganze Reihe von Fragen klären. Wenn wir schon bei den ganzen Veränderungen im Tierpark Kellerbrunn sind, da passt die nächste Frage auch sehr gut. Sind im Moment neue Anlagen geplant? Und wenn ja, gibt es dazu schon einsehbare Pläne? Die gebe ich mal an dich, Rasim. Wie sieht's aus mit weiteren neuen Anlagen?
Wir haben einige neue Maßnahmen schon in der Planung. Gerade eben, Herr Zehrer und ich sind gerade eben aus einer Planungsrunde rausgegangen, wo wir eine Separationsstallung mit Außenanlagen jetzt fertig geplant haben. Die Maßnahmen beginnen im Herbst diesen Jahres, laufen das gesamte nächste Jahr.
Du sagst Separationsanlage. Was ist das oder um welche Tiere geht es da?
Unterschiedlichste Tierarten. Es ist dahergehend wichtig geworden, wenn wir Tiere aus anderen Zoos bekommen, dann müssen wir sehr strenge Quarantäneauflagen einhalten. Und um das zu gewährleisten, brauchen wir eine sogenannte Separationsstallung, wo wir die Tiere dann erstmal dorthin verbringen. Beziehungsweise, wenn wir Tiere abgeben, gehen die auch dort rein und durchlaufen auch so wie so eine Vorquarantäne.
Das sind die Sachen, die wir alle immer nicht sehen, wo wir einfach im Podcast immer so lapidar sagen, hinter den Kulissen. Ja. In der letzten Folge ging es um die Gürteltiere, die da sind, die natürlich auch erstmal die erste Zeit dort verbracht haben in diesen Anlagen, um kontrolliert gecheckt zu werden, bis sie dann auf ihre Anlage kommen, oder?
Genau, dafür sind solche Gebäude notwendig. Und wir haben zwar so eine kleinere Station direkt neben der Tierklinik, aber es ist viel zu klein. Deswegen brauchen wir etwas Größeres, damit wir da auch Huftiere und kleinere Katzenarten dort unterbringen können für eben spezielle Untersuchungen oder Quarantänezeiten.
Jetzt gibt es eine weitere größere Sanierung. Das ist in der Polaranlage die Pinguine. Da haben wir im Winter auch schon mal drüber gesprochen. Da gibt es auch zwei Fragen zu. Nämlich einmal, wann kommen sie wieder und wo sind sie eigentlich im Moment? Vielleicht erstmal an dich, Carsten. Wo sind die Pinguine im Moment?
Die Gruppe der Königspinguine ist in einem belgischen Zoo in Pairi-Deisa. Und die Felsenpinguine sind in einem dänischen Zoo, nämlich in Odense. Also die sind auch als komplette Gruppe dorthin im Rahmen des Erhaltungszuchtprogramms abgegeben worden und werden dann auch wieder so zurückkommen hier, wenn die Anlage fertiggestellt ist.
Und jetzt sag uns nochmal, wie kommen Pinguine von hier bis nach Dänemark?
Das ist eine gute Frage.
Weiß nicht, zu Fuß, wenn man es eingibt, dauert ein Weilchen, watscheln wahrscheinlich noch länger.
Wir hatten ja schon öfter das Thema, wie organisieren wir Tiertransporte und wer macht die eigentlich? Das sind tatsächlich Spezialfirmen, die sich darauf spezialisiert haben, exotische Tiere bzw. Wildtiere zu transportieren. Und bei den Pinguinen, weil es ja eben antarktische Pinguine sind, die auch hohe Ansprüche stellen an die Temperatur, an die Luft und so weiter, haben wir ganz genau hingeschaut und es gibt tatsächlich Transportunternehmen in dieser Branche, die dann auch gekühlte Lastwagen zur Verfügung stellen mit klimatisierter Luft etc. pp.
Und sieht man das dem Laster eigentlich an? Steht da irgendwie drauf, Pinguin an Bord oder sowas? Kann man das merken auf der Autobahn, ob der vor mir fährt?
Die haben tatsächlich hinten ein Schild, das haben sie schon. Bei der besagten Firma ist es aber wirklich so, die haben sehr schöne, immer strahlend weiß gewaschene Fahrzeuge, wo auch der Firmenname dran steht.
Okay, ich merke schon, mehr wird nicht verraten, aber also bei einem strahlend weißen, wo Wildtiere draufsteht, vielleicht sind es die Pinguine. Also die sind jetzt in Belgien und in Dänemark, sind die da dann eigentlich vor Ort mit einer anderen Gruppe Pinguine gemischt? Muss man die dann am Schluss wieder raussortieren oder wie geht es?
Die muss man da tatsächlich wieder raussortieren, ja. Und wir haben auch in den Verträgen, die wir mit den Kollegen geschlossen haben, auch festgelegt, wenn sich da natürlich ein neues Paar in irgendeiner Form.
So eine Urlaubsliebschaft.
Hat, Urlaubsliebschaft, sprechen wir natürlich nochmal drüber, wer jetzt zurückkommt dann. Die Herausforderung ist tatsächlich zu schauen, dass die Tiere eben nicht im Brutgeschäft sind, nicht in der Vollmauser sind, weil der Transport natürlich trotz der aufwendigen Transportunternehmen doch eine Belastung für die Tiere sein können. Und deswegen schließt es sich trotz Kühllaster schon aus, jetzt im Hochsommer wirklich die Tiere zu transportieren.
Und dann frage ich dich, Rasim, wann nehmt ihr denn an, dass sie wieder kommen können?
Also wir sind jetzt gerade dabei, die letzten Abnahmen zu machen von den Gewerken, insbesondere haustechnische Gewerke. Und nächste Woche wird dann das Wasser eingefüllt und dann beginnen die Testphasen für die Wasserfiltration, für die Raumluftklimaanlage, für die Eismaschine, haben wir auch dort eingebaut. Dann werden die Proben genommen, Wasserproben und auch Luftproben, die gehen ins Labor. Und wenn die grünes Licht geben, dass alles keimfrei, alles sauber, alles perfekt ist, dann werden die Transporttermine vereinbart. Also wir gehen davon aus, spätestens im Herbst kommen die zu uns.
Das ist ja sehr absehbar. Eine Frage noch, Eismaschine. Was macht die Eismaschine? Kann da der Pinguin draufdrücken und sich irgendwie frisches Eis machen lassen? Oder?
Nee, also Softeis oder Kugeleis ist es nicht. Nein. Nein, das ist einfach ganz normales gefrorenes Wassereis, ja, ohne Geschmack. Und da können die sich dann ihre Portion Eis dann nehmen.
So, und jetzt, die Frage war nach dem Lieblingsplatz. Wir sind sozusagen an Lieblingsplatz 1 schon so gut wie angekommen. Rasim, es ist deiner. Ich hab's mir fast gedacht, als du gesagt hast, Kuppel im Winter. Wir sind an der Großvoliere. Was ja. zieht dich gerne hierher?
Sie hat für jede Jahreszeit ihren besonderen Reiz. Im Sommer ist es eine der kühlsten Orte. Es sind immer Tiere zu beobachten. Man kommt ganz nah an sie ran, natürlich Vogelartige. Es ist von der Architektur her eine der schönsten Anlagen, die wir haben, kommt aus den 80er Jahren, erinnert sehr stark an den Olympiapark-Bereich.
Es lag mir gerade auf der Zunge. Ich finde, wenn man so hochschaut, hat man immer ein bisschen das Gefühl, durch diese Träger und diese Netzkonstruktion, man würde im Olympiapark stehen.
Genau. Von den Architekten Frei Otto hat er auch mitgewirkt. Also insofern trägt es seine Handschrift. Und was mich als Architekt am meisten noch freut, ist, diese Anlage, die trägt sich irgendwie selbst. Da geht nie was kaputt. Das ist also ein Phänomen. Die wird natürlich jedes Jahr wird die gewartet und wird kontrolliert. Aber da geht nichts kaputt. Das Ding steht da wahrscheinlich noch in 1000 Jahren.
Dann lasst uns doch eine Runde durch die Großvoliere drehen. Und ich würde sagen, jetzt machen wir eine schnelle Fragenrunde, weil sonst kommen wir hier natürlich gar nicht durch. So, Tür auf, tada, hinein. Carsten, die erste schieße ich gleich mal an dich raus. Mhm. Welche Tierart ist am schwierigsten zu pflegen?
Es gibt tatsächlich Tierarten, die in zoologischen Gärten uns vor eine große Herausforderung stellen oder auch gar nicht zu pflegen sind. Das sind in der Mehrheit eigentlich ganz spezielle Futterspezialisten. Fallen einem natürlich als erstes zum Beispiel Koalas ein mit dem Eukalyptus, große Pandas im Zoo Berlin mit dem Bambus. Wir haben aber auch andere Tierarten, die eigentlich noch nie in zoologischen Gärten erfolgreich gepflegt werden. Zum Beispiel Indris. Sagt vielleicht dem einen oder anderen was? Sind diese
mir nicht, gebe ich zu.
Teddybärlich aussehenden großen Primaten aus Madagaskar sind extreme Futterspezialisten, die wirklich nur von ganz wenigen Pflanzen, die auf Madagaskar wachsen, sich ernähren. Und solche Futterspezialisten gibt es. Also bei uns sehr aufwendig ist natürlich unser Ameisenbär, der natürlich jetzt nicht Ameisen oder Termiten bei uns in der Menge zur Verfügung gestellt bekommen kann, sondern eine recht aufwendige Ersatznahrung. Das ist aufwendig, aber machbar. Aber wie gesagt, es gibt Tierarten, wo es einfach auch mehr als schwierig ist.
So, ich schaue auf die Liste. Ist der Einzug von einer neuen Elefantendame vielleicht sogar mit Baby geplant? Carsten?
Da kann ich sagen, wir stehen da mit dem europäischen Erhaltungszuchtprogramm für asiatische Elefanten natürlich im Austausch, wie es in Hellabrunn auch weitergeht. Denn wir hatten das Thema ja auch bei der Abgabe von Panang nach Zürich. Das Ziel ist natürlich, in Zoos Gruppen zu etablieren, die wie in der Natur aus einer Leitkuh mit dem Nachwuchs bestehen. Also eine verwandte Weibchengruppe sozusagen, ein sogenanntes Matriarchat. Und das ist eben die Aufgabe, die das EEP da gerade absolviert, solche Gruppen dann auch zusammenzustellen, passend für die einzelnen Zoos.
Habt ihr denn von Panang noch mal was gehört? Ich war ja im Februar da, konnte mir vor Ort in Zürich anschauen, wie das abgelaufen ist, die Zusammenführung mit Schwester und Mama. Gab es da noch mal irgendwie Neuigkeiten, wie sie sich so eingelebt hat?
Also Panang geht es soweit gut. Wir wussten ja, dass wir da einen gewissen Zeitdruck haben, weil die Kollegen aus Zürich auch signalisiert haben, dass Panangs Mutter durchaus auch gesundheitliche Probleme hat. Und die ist jetzt vor kurzem auch verstorben. Aber wir haben wirklich eben das Glück gehabt, dass über eine gewisse Zeit Panang auch noch ihre Mutter und ihre Schwester kennengelernt hat. Also die Mutter sie auch quasi eingeführt hat in diese Gruppe. Und von daher ist das schon ein Erfolg jetzt, dass wir das so geschafft haben in der Form.
Und man ja auch davon ausgegangen ist, dass die sich wirklich auch wiedererkannt haben, Mutter und Tochter, Schwester und Schwester.
Definitiv, also da habe ich keinen Zweifel dran, ja.
Wir haben eine ganze Reihe von Fragen zum Thema Artenschutz und Auswilderung bekommen. Vielleicht auch, weil wir im Podcast oft drüber berichten. Die erste, wie wählt ihr Artenschutzprojekte aus?
Wir haben letztes Jahr eine Artenschutzstrategie erarbeitet, weil wir eben vor dieser Frage standen, nach welchen Kriterien sucht man ein Artenschutzprojekt, gerade im Ausland aus, was wir unterstützen wollen. Das soll ja nie ein Strohfeuer sein, sondern das sind Projekte, die gehen über viele Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte. Und in dieser Artenschutzstrategie haben wir eine sehr umfangreiche, sagen wir, Checkliste erarbeitet, eine Bewertungsmatrix unter anderem. Und diese Bewertungsmatrix, die legen wir über potenzielle Artenschutzprojekte, die uns auffallen, die uns interessieren oder die auch an uns herangetragen worden sind. Wir haben ja schon zwei sehr große Projekte, einmal Yokotoko in Ecuador und ganz neu aus letztem Jahr Chikananga aus Indonesien. Und so werden wir für jede Geozone ein solche, sagen wir, Flaggschiff-Artenschutz Projekt auswählen, eben nach dieser neuen Artenschutzstrategie.
Was ist denn wichtig auf der Checkliste? Was muss so ein Artenschutzprojekt mitbringen, damit ihr sagt, okay, das ist was, wo wir uns als Hellabrunn vorstellen könnten, zu unterstützen, mitzumachen, uns auszutauschen?
Es muss einen Bezug zu Hellabrunn und seinen Arten haben. Also wir wollen auch die Brücke schlagen zwischen, warum zeigen wir hier in Hellabrunn eine exotische Art, die vom Aussterben bedroht ist, und wie ist ihr natürlicher Lebensraum? Ist er bedroht? Und wenn ja, warum? Was kann man dagegen unternehmen? Das zweite ist, das Artenschutzprojekt muss ganzheitlich und nachhaltig sein. Also nicht, wenn wir dann aus welchen Gründen auch immer vielleicht mal nicht mehr finanziell unterstützen können, dass dann das Projekt gestoppt wird, sondern das muss weiterlaufen. Das heißt, die Finanzierung muss über viele Jahre, manchmal Jahrzehnte, abgesichert sein, und die örtliche Bevölkerung, die dort lebt, in diesem Lebensraum, muss integriert werden. Denn es bringt nichts, wenn wir Anstrengungen machen, um eine Art zu schützen, aber wir geben den Menschen dort vor Ort keine Perspektive, ihren Lebensraum, wo sie leben, gemeinsam mit den Arten zu schützen, zu erhalten. Deswegen, wir brauchen eine doppelte Perspektive für die Tiere und für die Menschen dort vor Ort.
Das sind jetzt Artenschutzprojekte, die eher weiter weg sind. Wir haben eine Frage bekommen: Wie helfen Zoos denn dabei, bedrohte Nutztierrassen zu schützen? Ich denke, da geht es auch viel um Tiere, die heimische Tiere. Carsten, kannst du da was zu sagen?
Ja, diese alten heimischen Nutztierrassen, die wir zum Beispiel in Mühlendorf haben, das sind ja eigentlich Rassen, die vor 100 Jahren noch völlig normal waren, die aber dann aus wirtschaftlichen Gründen, weil sie vielleicht nicht genug Milch gegeben haben oder nicht schnell genug Schlachtgewicht erreicht haben, einfach immer mehr verdrängt wurden, auch teilweise in Vergessenheit geraten sind, und wo mittlerweile ein Netzwerk aus ganz engagierten Privatzüchtern und Tierparks sich darum bemüht, diese alten Arten zu erhalten. Denn eins ist unbestritten, diese alten Arten sind natürlich erheblich robuster als diese Hochleistungsrassen, die wir jetzt zum Teil in den Stallungen stehen haben. Und es ist auch eine gewisse Art von Kulturgut. Also das Murnau-Werdenfelser Rind gehört einfach hier in diese genannte Region.
Dann haben wir, das gebe ich auch noch mal an dich, Carsten, wie sieht's denn mit dem Luchs-Nachwuchs aus? Wird der auch Teil eines Auswilderungsprogrammes sein?
Bei den Luchsen, da muss ich etwas weiter ausholen. Da gibt es innerhalb des EEPs zwei Unterarten des Luchses, die im Fokus stehen. Das ist der sogenannte Karpatenluchs. Und das ist der Nordluchs, den wir hier in Hellabrunn auch pflegen. Und beim Nordluchs wird es aller Voraussicht nach in der nächsten Zeit Auswilderungen in Großbritannien geben, auf den britischen Inseln. Die Kollegen dort und auch die Naturschutzverbände dort arbeiten mit Hochdruck daran, auch den Luchs dort, der ist auf der Insel schon auch seit Ewigkeiten verschwunden, wieder anzusiedeln. Und da würden dann eben auch Nordluchse ausgewildert werden. Das wird für unsere drei Jungtiere wahrscheinlich noch etwas früh sein. Also die werden jetzt erst nochmal dann in andere Zoos abgegeben werden über das Erhaltungszuchtprogramm. Aber das Ziel in der Zukunft ist dann eben auch die Auswilderungen auf den britischen Inseln, wo diese Unterart einfach früher vorgekommen ist, zu unterstützen und Tiere dorthin abzugeben.
Würden sich denn Nordluchs und Karpatenluchs verstehen, wenn die jetzt sich ein Revier teilen oder so?
Sie würden sich verstehen, sie würden sich sogar untereinander fortpflanzen. Und das ist einer der Hintergründe, dass man vorher wirklich geschaut hat in den Zoos, auch mit genetischen Analysen, wer hält denn welche Unterart. Vielleicht hat der ein oder andere Hörer es gerade in der Zeitung gelesen. Die Kollegen aus Nürnberg haben jetzt gerade, die haben Karpatenluchse, die haben jetzt gerade ein Tier in eine Auswilderung in Thüringen abgegeben. Also es passiert viel vor unserer Haustür.
Kann Hellabrunn privat aufgezogene Tiere wie Schildkröten oder so aufnehmen? Auch eine Frage, die uns erreicht hat.
Erreichen uns ganz viele E-Mails. Schildkröten, Papageien. Da muss man ganz ehrlich sagen, unsere Platzkapazitäten sind da auch begrenzt. Und für diesen Zweck gibt es Auffangstationen, also Stichwort Reptilien-Auffangstationen hier in München, die eine ganz...
Ja, auch schon mit dem Podcast besucht haben.
Genau, die eine ganz fantastische Arbeit da machen, die natürlich auch aber Platzkapazitäten bewerten müssen und die auch einfach Platzmangel haben. Das heißt, wer sich wirklich ein etwas mehr exotisches Haustier anschaffen möchte, sollte sich wirklich vorzeitig die Gedanken machen, wie lange lebt das? Überlebt mich das vielleicht? Kann ich das wirklich die nächsten 50 Jahre in meinem Leben tiergerecht begleiten? Also wir sagen in den allermeisten Fällen tatsächlich ab.
Warum werden Todesfälle oder Geburten entweder gar nicht oder so spät bekannt gegeben? Die Frage hat uns auch noch erreicht.
Wer unseren Geschäftsbericht liest, wir haben eine minutiöse Tierbestandsauflistung, gerade am Ende des Geschäftsberichts jedes Jahr, wo wirklich jedes Tier, was geboren wird oder zu uns kommt oder abgegeben wird oder verstorben wird, exakt aufgelistet wird. Wir können da gar nicht mauscheln. Also dieser Geschäftsbericht ist bei uns jederzeit einsehbar, ist auch auf der Homepage einsehbar. Also von daher sind wir sehr transparent. Dass wir, wenn jetzt heute ein Tier stirbt, nicht in der gleichen Sekunde das irgendwie rausgeben als eine Pressemitteilung oder sonst etwas, liegt häufig daran, dass wir erstmal selbst in Erfahrung bringen müssen, woran ist das Tier gestorben. Das heißt, die Tiere kommen bei uns auch alle in die Pathologie, werden dort untersucht und dann bekommen wir ein pathologisches Ergebnis und dann geben wir entsprechende Informationen raus.
Bei Geburten vielleicht noch ist es auch so, wir warten da natürlich auch die ersten kritischen Tage ab. Ne? Das sind Wildtiere, das Thema haben wir ja auch schon öfter behandelt, wo auch durchaus in den ersten Tagen noch mit dem Jungtier was passieren kann. Das heißt, wir warten da in aller Regel die U1 ab von unseren Tierärzten. Dann wissen wir auch die Geschlechter, wir wissen, dass alles in Ordnung ist, weil natürlich diese Nachfragen auch kommen. Wenn wir jetzt sagen würden, da ist das und das geboren, wird die Frage kommen, welches Geschlecht denn, wie viel wiegt es denn oder so etwas. Das ist einfach der Grund, warum auch bei Geburten manchmal ein gewisser Zeitraum zwischen Geburt und Veröffentlichung liegt.
Dann wollen, glaube ich, manche Fans und Follower hier am liebsten anfangen. Wir haben eine Frage bekommen, wie ist das denn mit einem Praktikum in Hellabrunn? Gibt's das?
Wir bieten da verschiedene Arten von Praktika an. Das ist einmal das Schulpraktikum, was sich wirklich an Schüler richtet, die einfach ja mal erfahren möchten, was ist das für ein Job. Dann, wenn sich schon ein bisschen rauskristallisiert hat, dass es in Richtung zum Beispiel Zootierpfleger geht, später mal im Rahmen der Ausbildung, ist es nötig, noch ein sogenanntes Sichtungspraktikum zu machen. Das ist dann schon ein bisschen intensiver, wo man auch wirklich mal testen kann, ist das wirklich körperlich vom Arbeitsablauf etc. was für einen. Das hat sich im Laufe der letzten Jahre, Jahrzehnte auch gewandelt. Es sind wirklich heute ja Manager sozusagen. Da geht es um die richtige Futterzuteilung, beobachten, ob das Tier auch frisst, bis hin zu Beschäftigungsmaterialien einbringen. Und es ist schon ein sehr komplexes Thema. Und deswegen eben diese zwei Arten von Praktikum. Ansonsten kann ich nur empfehlen, mal auf unsere Seite zu schauen, wo es nicht nur zu den Praktika-Infos gibt, sondern eben auch zu wirklichen freien Stellen in allen möglichen Abteilungen.
Du suchst eine neue berufliche Herausforderung und du hast Lust auf einen Job im sinnstiftenden Umfeld von Artenschutz, Nachhaltigkeit und Umweltbildung? Hellabrunn bietet des Öfteren spannende Stellen an für ausgebildete Tierpfleger, Wissenschaftler, Handwerker, Mitarbeiter in der Verwaltung sowie Minijobs in den Kassen und beim Besucherservice. Auch deine Berufsausbildung in der Tierpflege oder Gärtnerei kannst du im Tierpark Hellabrunn machen. Schau mal vorbei auf www.hellabrunn.de/karriere. Es könnte sich lohnen.
Während Rasenbabern im Hintergrund jetzt gerade kurze Reparaturarbeiten an einem Zaun.
Das ist abgebrochen. Man ist ja immer auf der Arbeit hier.
Ja, ja.
Ja, hier ist so eine Abgrenzung. Die müssen. Oh, jetzt ist sie fest, jetzt ist sie dran wieder. Okay.
Und jetzt habe ich eine Frage. Da bin ich mir fast sicher. Ich weiß die Antwort. Macht es denn Spaß, im Zoo zu arbeiten? Ich habe zwei strahlende, grinsende Gesichter vor mir. Ich nehme an, das ist ein doppeltes Ja.
Es gibt keinen schöneren Arbeitsplatz, definitiv.
Und eigentlich wollte ich jetzt noch zu deinem Lieblingsort, Carsten, aber Rasenbabern hatte recht, es ist so angenehm in der Großvoliere. Es ist irgendwie kühl, man ist umgeben von tollen Sounds und Geräuschen immer mal wieder. Hüpft starkst oder läuft ein Vogel an einem vorbei, dass wir uns jetzt hier ein bisschen verplaudert haben. Aber gib uns doch vielleicht trotzdem noch einen Tipp. Welchen Ort kannst du denn empfehlen im Tierpark, wo du sagst, Mensch, schau doch mal da vorbei.
Bei mir ist es tatsächlich auch die Großvoliere, weil sie auch einfach so eine Ruhe ausstrahlt und selbst an wirklich vollen Tagen man hier drin noch eine gewisse Ruhe finden kann und Tiere beobachten kann. Ansonsten stehe ich auch gerne mal längere Zeit vor der Storchenanlage bei unseren Weißstörchen, weil ich finde, zum einen Störche strahlen auch so eine gewisse Ruhe aus. Zum anderen finde ich es aber auch wirklich beeindruckend, was auch unsere Gärtner und Tierpfleger aus dieser Anlage gemacht haben. Denn wer weiß, früher mit den Goldschakalen sah sie ja ganz anders aus. Jetzt ist sie ja wirklich eine wunderbare kleine Gras- und Sumpflandschaft, wo sich die Störche auch wunderbar zeigen. Und das ist so meine Lieblingsanlage auch eigentlich.
Dann danke ich euch beiden. Herzlichen Dank, dass ihr von einem Thema zum nächsten mit mir gesprungen seid. Und da ihr beide ja sozusagen Dauergäste seid im Podcast, sage ich einfach bis ganz bald.
Bis bald, Tina. Danke.
Bis bald. Tschüss.
Ja, das war's nämlich schon mit dieser Folge Mir san Tier. Ich sag euch danke. Danke fürs Zuhören und danke dafür, dass ihr uns so viele Fragen geschickt habt. Fragen zu Tieren, zu Tieranlagen, zum Tierpark und auch zu Veränderungen hier im Tierpark. Apropos Veränderungen, wenn ihr immer ganz genau wissen wollt, wie es gerade in der Dschungelwelt aussieht, dann schaut einfach auf www.hellabrunn.de/Dschungelwelt. Da kommt ihr ganz direkt zum Bautagebuch mit Fotos. Ja, und wenn wir bei euch vielleicht die Lust auf ein bisschen Artenschutz geweckt haben, dann hört doch rein in unsere Folge 66. Da haben wir die Arbeit der ehrenamtlichen Artenschutzbotschafterinnen und Botschafter hier im Tierpark begleitet. In 2 Wochen gibt's die nächste Folge Mir san Tier. Macht's gut, viel Spaß beim Entdecken. Ich bin Tina Gentner und bis bald im Tierpark Hellabrunn.
Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellabrunn.